möchte ich uns ein Wort vorstellen aus dem 2. Korintherbrief. Aus dem 12. Kapitel. Ab Vers 7. Und auf dass ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit der Offenbarung überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, auf dass er mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, auf dass er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich am allermeisten mich viel mehr meiner Schwachheit rühmen, auf dass die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christum. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich diese Verse lese, dann fällt mir ein, was vor vielen Jahren mich mal eine Nachbarin fragte, die leider nicht mehr lebt. Sie studierte Philosophie, Psychologie oder irgend sowas und sagte mir dann, sagen Sie mal, Herr Schwabe, kann es sein, dass Gott für uns, von uns Gebete erhört, aber dass das dann gar nicht gut ist für uns? Und da habe ich einen Moment überlegt und habe gesagt, ja, in der Bibel gibt es so ein Beispiel. Zwei sogar. Das Volk in der Wüste, das jammerte und sagte, gib uns Fleisch zu essen. Und Mose musste ihnen sagen, wollt ihr den Herrn versuchen? Sie hatten doch das Manna. Aber dann sagte Gott, ich werde tun, was das Volk sagt. Dann verfinsterte sich der Himmel und es kam eine riesige Wolke von Wachteln angeflogen. Das ist eine Delikatesse, Wachtelfleisch, nicht? In einem Psalm heißt es 106 oder ungefähr so, und er gab ihnen nach ihrem Begehr, aber er sandte Magerkeit in ihre Seele. Was ist denn besser für uns? Ob unsere Wünsche erfüllt werden, dass wir sagen, oh, da fühlen wir uns jetzt mal richtig wohl. Oder ist es besser für uns, dass wir Mangel leiden, durch Schwierigkeiten gehen und diese Schwierigkeiten treiben uns ins Gebet und treiben uns zum Herrn? Wir wissen ja nicht, was passieren würde, wie wir den Herrn verunehren würden, wenn alles so käme, wie wir es uns gedacht haben. Mein Vater hat früher ein Lied gesungen, das hieß, wenn eben alles käme, wie du es dir gedacht, wenn Gott dir gar nichts nähme und gebt dir keine Last, wie wär's dann um dein Sterben, o Menschenkind, bestellt? Du müsstest ja verderben, so lieb wär dir die Welt. Ja, und für die Gläubigen kann man sagen, du würdest ja immer lauer werden. Bis das in deinem Leben es so ist wie in Laodicea, wo der Jesus außen vor der Tür ist und anklopft. Lass mich doch rein. Das zweite Beispiel, das mir einfiel, das war der König Hiskia. Da kommt der Prophet Jesaja zu ihm mit einer knallharten Botschaft. Bestelle dein Haus, denn du musst sterben. Ich wende das jetzt mal auf mich an. Bestelle dein Haus, denn du musst sterben, bedeutet auch, Gib doch endlich deine Leidenschaften und deine eigenen Pläne auf. Du hast doch bezeugt in der Taufe, ich bin mit Christus gestorben. Warum kämpfst du denn noch so viel für die eitlen Dinge dieser Welt? Ohne Ende, ohne Schranken, Jesu Liebe vor mir steht. Liebe, die nicht wankt und weichet, ohne Ermüden mit dir geht. Ja, ich weiß, du liebst mich innig, gab sich selber für mich hin. Und doch wollen irdische Dinge oft noch blenden meinen Sinn. Hiskia drehte sich um in seinem Lager und fing an zu weinen und betete und flehte zum Herrn. Ist ganz ergreifend, wenn wir das Gebet lesen. Er könnte es ihm verdenken. Aber wenn Gott sagt, bestelle dein Haus, denn du musst sterben, dann ist das der Wille Gottes. Unser Jesus hat gebetet, Vater, wenn möglich, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Der Jesaja, der Prophet, bekam dann den Auftrag, einen Feigenkuchen zu bringen und das auf dieses Geschwür oder was er dort hatte, was ihn zum Tode gebracht hätte, vielleicht Blutvergiftung oder was weiß ich, und er wurde geheilt. Zum Heile ward mir bitteres Leid, betet er. Du zogest liebevoll meine Seele aus der Vernichtungsgrube. Das ist auch eine Glaubenserfahrung. Nein, wir können nicht mit Finger auf Hiskia zeigen. Denn die Bibel gibt ihm Zeugnis, dass kein König so war wie er, der so auf Gott vertraut hätte. Aber in dem Moment, da war er nicht auf der geistlichen Höhe, um sich in den Willen Gottes zu geben, so wie der Jesus gesagt hat, ja, Vater, also war es wohlgefällig vor dir. Lass uns daran denken, wenn Schwierigkeiten kommen in unserem Leben, Dinge nicht so laufen, wie wir es uns denken, zu sagen, ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Jesaja bekam den Auftrag, Hiskia zu sagen, Gott hat dir noch 15 Jahre gegeben. Er hatte ja Wunderbares getan, eine Reformation eingeleitet, hat den Tempel wieder hergerichtet, den Gottesdienst, es wurde wieder das Passa gefeiert, es war einfach großartig, wenn wir das lesen. Und wie er war, als dann der Nebukadnezar kam, mit seiner Heeresmacht, wie er auf Gott vertraut hat und die Wunder der Errettung erlebt hat. Naja, dann kam das mit der Krankheit. Und der König von Babel schickt eine Gesandtschaft und er zeigt ihnen alles, weil er gehört hatte, dass er wieder geheilt worden war, was in seinem Hause war. Und Jesaja kriegt den Auftrag, du musst zu Hiskia gehen. Und dann stellt er der Jesaja eine herzerforschende Frage. Was haben Sie in deinem Hause gesehen? Ich habe Ihnen alles gezeigt, den ganzen Reichtum. Tja, da hat er nicht dran gedacht, was der eigentliche Reichtum Israels ist, nämlich die Gegenwart Gottes. Wenn uns der Jesus jetzt fragen würde, was haben Sie in deinem Hause, in deinem Herzen gesehen? Was zeigen wir? Ja, und da musste Jesaja dem König Hiskia das Gericht ankündigen. Nach dir, das wird alles zerstört, das wird alles weggenommen. Und dann sagt der Hiskia, ach, es ist ja gut, es ist ja nur Friede und Bestand in meinen Tagen. Da können wir sehen, wie schnell auch die geistliche Einsicht reduziert worden war. Was war noch bis passiert in diesen 15 Jahren? In diesen 15 Jahren wurde der Nachfolger geboren, der König Manasse. Und der König Manasse war einer der gottlosesten Könige im Königreich Juda. Und Gott hat seinetwegen das Gericht angekündigt. Und vielleicht aufgrund des Erbarmens, das Gott hatte, auch mit Hiskia, hat Manasse dann am Ende des Lebens doch gesehen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der richtet, der aber auch rettet. Also wollen wir im neuen Jahr lernen, alles in die Hände Gottes zu legen. Das Zweite, was mir einfiel, war, ich war mal öfter in solchen Versammlungen der christlichen Kaufleute oder so ähnlich, da wurden Geschäftsfreunde eingeladen, man saß im Hotel dann und an Tischen, es gab da einen Vortrag vorher, und da waren einige Gläubige auch an meinem Tisch, wo ich saß und kam ins Gespräch, und dann sagte eine Frau zu mir: Herr Schwabe, erklären Sie mir doch mal, wie kann man das verstehen? Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ja, das kann man auch nicht verstehen. Es ist gegen jede Vernunft. Aber der Glaube ist ja auch nicht Vernunft, sondern ist Gabe Gottes. Und das, was der Apostel Paulus hier vor unsere Augen stellt, das kann man versuchen zu erklären, aber das muss man erfahren und erleben. Wo der Menschen hilft zu Ende, bleiben mächtig deine Hände. Der Apostel Paulus hatte erzählt, dass er ja entrückt worden war bis in den dritten Himmel, bis ins Paradies und unaussprechliche Worte hörte, die kein Mensch sagen kann und darf, weil der Herr uns mit diesen Dingen noch überraschen möchte, wenn wir bei ihm sind und uns damit dann erfreuen möchte. Das sollte aber im Voraus noch nicht bekannt werden, so denke ich mal. Wie dem auch sei, wir lernen daraus, dass wenn wir etwas wissen, und Paulus sagt so schön, wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, wenn unser Erkenntnis und unser Wissen steigt, dann ist immer die Gefahr, dass wir anfangen, hochmütig zu werden. Wir werden natürlich diesen Hochmut in sehr fromme Worte kleiden und in sehr demütige Worte, aber der die Herzen erforscht, der sieht tiefer und weiß, was denn dann auch bei uns los ist. Dem Apostel Paulus wurde ein Gegengewicht gegeben. Es gibt ja manchmal so Rennen, bei uns da in Witten, wenn da Kartoffelkirmes oder sowas ist, da wird ein Rennen gemacht und da kriegen die Läufer einen Zentner Kartoffeln auf den Rücken gelegt. Wir sollen jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, damit wir besser laufen können, nämlich mit Ausharren den vor uns liegenden Wettlauf, Hebräer 12. Aber es gibt auch Lasten, die der Herr uns auflegt, damit wir in der Spur bleiben, damit wir nahe bei ihm bleiben. Ich sage mal, vorsorgende Erziehung. Keine Erziehung, weil wir etwas falsch gemacht haben, das gibt es auch, habe ich in meinem Leben oft erlebt, dass ich erkennen musste, ja Herr, ich weiß warum. Ich weiß warum. Und habe da manchmal auch weinend auf meiner Nase gelegen. Und wenn er dann seine liebevolle Hand, die durchbohrte, auf einen Menschen legt, auch wie mich, und sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Herr, willst du das wirklich, dass ich noch weiter für dich kämpfe? Also es gibt auch diese vorbeugenden, vorsorglichen Dinge. Und auch da wollen wir sagen, Herr, was du machst, ist gut. Der Apostel Paulus erklärt uns nicht, was das war, dieser Dorn im Fleisch. Aber es muss etwas gewesen sein, das ihn doch sehr beschäftigt und sehr gedemütigt hat. Und wir können auch gut verstehen, weil das bestimmt auch eine Behinderung in seinem Dienst war, dass er für dieses dreimal nicht nur betete, sondern er flehte. Wir sehen diesen Gottesmann auf seinen Knien weinend liegen und zum Herrn rufen, Herr, nimm mir doch diesen Dorn weg. Aber er bekommt eine abschlägige Antwort. Und diese abschlägige Antwort ist aber zugleich ein solcher Lohn, eine solche Belobigung, wie man das nur erkennen kann, wenn man tiefer eindringt und stille darüber wird, damit Gottes Geist uns das auch erklären kann. Erstens, die herrliche Botschaft, er hat zu mir gesagt. Leute, wenn wir das sagen können im neuen Jahr, er hat zu mir gesprochen. Ich habe die Bibel aufgeschlagen. Ich habe es gestern ja gesagt, wie mein Freund, der längst beim Herrn ist, in seiner Not diesen Vers bekam, sei fern von Angst, denn du hast dich nicht zu fürchten. Aber wie auch immer, manchmal sind es Umstände, manchmal sind es Geschwister. Oder man sitzt da und hat ein Lied im Herzen. Wir haben über 600 Lieder in dem Buch und auf einmal schlägt ein Bruder dieses Lied vor. Das passiert öfter. Dass man das auch als Ermutigung auffassen kann, mach weiter, du liegst am Boden, ich weiß es, aber mach weiter. Er hat zu mir gesagt, eine herrliche Botschaft, die ich uns allen wünsche in dem vor uns liegenden Jahr. Und was hat er gesagt? Meine Gnade genügt dir. Luther übersetzt, lass dir an meiner Gnade genügen. Im Urtext wird es wohl präzise oder wörtlich übersetzt sein, meine Gnade genügt dir. Der Mose, der wollte die Herrlichkeit Gottes sehen und sagt, lass mich doch dein Angesicht sehen. Und Mose bekam auch eine abschlägige Nachricht. Das geht nicht, Mose. Aber es ist eine Felsspalte da. Und meine ganze Gnade und meine Güte wird an dir vorübergehen. Wir singen das ja auch in einem Lied, O Gott, an deiner Gnade genüge mir allein, so wird auf meinem Pfade das Herz stets glücklich sein. Dann schlagen wir nicht um uns. Wisst ihr, das ist ja genauso, wie wenn einer nicht schwimmen kann, kommt ins Wasser und sinkt in diesem Wasser unter und da kommt jemand und springt ins Wasser, um ihn zu retten. Die allergrößte Gefahr gegen dieses Gerettetwerden ist, dass dieser Ertrinkende um sich schlägt und nicht richtig nach sich greifen lässt. Und so wollen wir auch lernen, nicht um uns zu schlagen, ich sage es nochmal, zu sagen, ja Vater, also war es wohlgefällig vor dir. Nun könnte man ja meinen, naja, mit so kraftlosen Leuten, aber der Herr sagt, verbindet dieses Wort, meine Gnade genügt mir damit, dass er dann sagt, denn meine Kraft, die Kraft des Herrn ist da. Wir lesen das einmal in den Evangelien, als der Jesus Menschen um sich hatte, auch die Pharisäer saßen da vor ihm und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Die Kraft des Herrn ist da, wenn wir uns an die Kraftquelle anschließen. Stellt euch vor, du willst den Garten bewässern, legst den Schlauch aus, hast auch eingeschraubt, aber drehst den Hahn nicht auf. Kommt kein Wasser. Und so müssen wir an die Kraftquelle gehen und den Hahn aufdrehen, indem wir uns vor ihm demütigen. Steht viermal in der Bibel, was der Herr tun will bei denen, die sich vor ihm demütigen. Und heißt eben weiter, diese Kraft aber, die ist verbunden mit unserer Schwachheit, die wird in Schwachheit vollbracht. Alles du und gar nichts ich, das ist das Geheimnis. Bei uns ist es leider meistens so, dass sich die eigene Kraft mit der Kraft von oben vermischt. Aber wenn dieses unser Herzenswunsch ist, Herr, wie die Jünger, als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Jesus nur allein. Dann werden wir dieses erleben, dass seine Kraft uns es ermöglicht, dem Herrn zu dienen und für ihn zu wirken. Und deswegen sagt Paulus auch, am allerliebsten will ich mich viel mehr rühmen meiner Schwachheiten. Er hatte auch aus Not gedrungen den Korinthern erzählen müssen, was er alles erlebt hat und was durch ihn gewirkt worden ist, weil sie ihn als Apostel ablehnten. Oder das waren Leute gekommen, die gesagt haben, der ist gar kein richtiger Apostel. Seine Rede, seine Briefe sind gewichtig, seine Rede ist schwach, die haben immer an ihm etwas rumzukritisieren. Aber der Apostel Paulus geht jetzt nicht darauf ein, hier in diesem Moment, sondern er sagt, ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. Warum? Auf dass die Kraft des Christus über mir wohne. Er wollte, dass dieser Zustand bleibt. Wir erleben manchmal geistlichen Aufschwung. Ja, und dann kommt wieder eine Talfahrt. So soll es nicht sein. Der Spruch aus der Losung von diesem Monat heißt, weise mir, Herr, deinen Weg. Ich werde wandeln in deiner Wahrheit. Das gehört dazu, die geistliche Entschiedenheit, Herr, du zeigst mir den Weg, aber ich will diesen Weg dann auch wirklich gehen. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christum. Das wollen wir nicht aus dem Auge verlieren. Der Apostel Petrus sagt, ja, was habt ihr für Nutzen davon, wenn ihr Unrecht tut und geschlagen werdet? Das sind die Ungläubigen, das passiert den Ungläubigen ja genauso. Aber wenn du für den Namen des Herrn Jesus leidest, oder wenn du leidest, weil du bei der Wahrheit bleiben willst, oder wenn du dafür leidest, weil du sein Werk weiter tun willst, denn es ist ein Auftrag, so wie David das gesagt hat, als sein Bruder Eliab sah, was, du bist doch nur aus Neugierde gekommen. Was habe ich nun getan? Doch, da ist es nicht ein Auftrag. Der Vater hatte ihn doch gesandt. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Lass uns das mitnehmen. Und lass uns das einüben. Das ist nicht in unserer Natur. Bei mir schon gar nicht. Aber wenn wir den Herrn von ganzem Herzen bitten, Herr, ich weiß, ich kann nur so Frucht bringen. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Herr, ich kann nur so Frucht bringen. Hilf mir, erbarm dich über mich. Dann wird er es tun. Auch wenn es Schmerzen macht, das wollen wir ihm sagen. Und wenn es mir weh tut, Herr, aber ich möchte gerne wachsen in deiner Gnade und in deiner Erkenntnis. Und das wünschen wir auch von ganzem Herzen dem Geburtstagskind, mit uns daran zu üben, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Er hat auch dir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht.